Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des IHK Flensburg Podcasts Wirtschaft hier im Norden, unplugged, zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir befinden uns abermals in Kiel und heute in der Theodor-Stelzer-Kaserne, um über ein Thema zu sprechen, das in den letzten Jahren ganz viel an Bedeutung und Relevanz gewonnen hat, nämlich Sicherheit. Und wie das Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Bundeswehr aussieht und funktioniert, darüber wollen wir in dieser Folge sprechen. Und Björn Ibsen, Hauptgeschäftsführer der IHK Flensburg, und ich haben einen Gast gewinnen können, der auch hier Hausherr ist, nämlich Oberst Michael Skamel. Schönen guten Morgen in die Runde.
Ja, herzlich willkommen. Moin Moin hier in Kiel und wie Sie bereits sagten, in der Theodor-Stelzer-Kaserne, Sitz des Landeskommandos Schleswig-Holstein. Unser Motto lautet, unser Land, unser Auftrag, und der Kasernenname Theodor-Stelzer-Kaserne, das zeigt eigentlich schon mal die super Verbindung zwischen der Bundeswehr und dem Land Schleswig-Holstein, denn Theodor Stelzer war der erste Ministerpräsident Schleswig-Holsteins nach dem Krieg. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen des Miteinanders zwischen Bundeswehr und Schleswig-Holstein. Also nochmal moin und herzlich willkommen.
Das denke ich auch, und ich möchte Sie direkt fragen, Herr Skamel, spreche ich Sie so korrekt jetzt an?
Das ist wunderbar, das passt mir.
Sie sind Kommandeur. Was heißt das eigentlich? Was heißt das für Ihre Position hier und was heißt das für uns als Zivilgesellschaft?
Also erstmal ist der Kommandeur wie in jedem militärischen Verband der Dienststellenleiter und derjenige, der die Gesamtverantwortung trägt für die Dienststelle und für den Auftrag, den die Dienststelle zu erfüllen hat. Und das war ja impliziert in Ihrer Frage, was macht eigentlich das Landeskommando?
Was ist der Auftrag?
Ja, der Auftrag ist im Wesentlichen tatsächlich die zivil-militärische Zusammenarbeit und das Verbindung halten zu allen offiziellen Stellen, Behörden, zur Landesregierung, zum Parlament, aber auch zu den gesamten Institutionen. Da geht es von den kommunalen Verbänden, sprich die Kreise, kreisfreien Städte, die Gemeinden, bis hin zu Organisationen wie eben beispielsweise den IHK hier in Schleswig-Holstein, den Handwerkskammern. Für uns natürlich auch ganz wichtig in der Zusammenarbeit ist die enge Kooperation mit den BOS, tolle Abkürzung, mit den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also sprich die Polizei, Landespolizei und Bundespolizei, und natürlich die ganzen Blaulicht- und Hilfsorganisationen, Feuerwehr, Rotes Kreuz, Malteser. Und dieses Netzwerk, wir nennen das territoriale Netzwerk hier in Schleswig-Holstein, zu erweitern, zu pflegen, das ist im Grunde genommen eine meiner Hauptaufgaben. Und wie das so ist bei einem Kommandeur, der hat auch noch einen anderen Kommandeur vor sich sitzen meistens. In meinem Fall ist das der stellvertretende Befehlshaber des operativen Führungskommandos in Berlin. Und dem bin ich im Grunde genommen verpflichtet, ihm jederzeit eine Lagedarstellung zu geben. Wie sieht denn die Lage im Bundesland Schleswig-Holstein aus? Natürlich im Wesentlichen aus militärischen Gesichtspunkten. Und das ist unsere Aufgabe. Dazu habe ich hier unmittelbar in Kiel in meinem Stab um und bei 50 aktive Dienstposten. Genauso wichtig sind aber auch noch meine Dienstposten in der Fläche. In allen Kreisen und in den kreisfreien Städten sind Reservistinnen und Reservisten von mir eingesetzt, die im Grunde genommen vor Ort dieses territoriale Netzwerk leben. Und das sind so um und bei 150 Männer und Frauen, die im Grunde genommen, wie gesagt, meine Truppe bilden. Ja, und das, denke ich mal, umfasst es im Wesentlichen. Nicht zu vergessen, was machen die denn eigentlich in der Fläche? Einmal ist es das Netzwerk an und für sich, aber Sie kennen das natürlich auch immer dann, wenn wir Katastrophen haben, und das war ja in Schleswig-Holstein öfter mal der Fall, ob es eine Schneekatastrophe war oder zuletzt das Hochwasser in Arnis, dann sitzen meine Männer und Frauen in den Katastrophenschutzstäben und sorgen dafür, dass die Bundeswehr Amtshilfe gegenüber der Bevölkerung leisten kann. Das ist das, wie wir in der Vergangenheit im Wesentlichen wahrgenommen wurden. Ich glaube, wir werden im Zuge unseres Gesprächs darauf kommen, wie sieht's denn heute aus? Denn da ist Amtshilfe, ja, nachrangig oder wie wir das so schön technisch immer sagen, eine subsidiäre Aufgabe.
Lieber Björn, du sitzt hier als Hauptgeschäftsführer der IHK Flensburg und als wir das erste Mal über unseren Gast heute gesprochen haben, über den Ort, an dem wir zusammenkommen, dachte ich, was hat das denn eigentlich in einem Wirtschaftspodcast zu suchen? Wenn wir jetzt Herrn Oberst Gamel zugehört haben, konnte man das schon etwas raushören, aber nochmal mit deinen Worten, warum ist diese Folge für die Wirtschaftstreibenden in Flensburg, im Flensburger Kammerbezirk wichtig? Warum ist das Zusammenspiel zwischen Bundeswehr und Wirtschaft so wichtig?
Ja, die Sicherheitslage in Europa hat sich ja verändert. Ich hoffe zumindest, dass sich das mittlerweile in allen Köpfen in dieser Gesellschaft eingebrannt hat. Und mit der Veränderung der Sicherheitslage bedeutet das für uns als IHKs auch einen, ich will nicht sagen neuen Fokus, aber zumindest eine weitere Ausrichtung unserer Aufgaben. Oberst Gamel und mich verbindet, dass ich auch Dienststellenleiter bin, so wie er auch Dienststellenleiter ist. Unsere Aufgaben sind aber naturgemäß andere. Die werden vom IHK-Gesetz bestimmt und ich will die mal nur kurz skizzieren. Es sind drei große Blöcke. Das eine ist, wir vertreten die Interessen der regionalen Unternehmen, unserer Mitgliedsunternehmen. Und da gibt es schon die ersten Berührungspunkte zur Bundeswehr und zu dem, was die Bundeswehr in Zukunft vielleicht unter dieser veränderten Sicherheitslage benötigt und umsetzen muss. Wir werden da, glaube ich, im Verlauf des Gesprächs drauf zurückkommen. Der zweite Punkt ist, dass der Staat uns einige hoheitliche Aufgaben gegeben hat. Und auch hier gibt es Berührungspunkte. Das Land Schleswig-Holstein hat uns, das ist noch keine hoheitliche Aufgabe, es könnte sich in diese Richtung entwickeln, in eine Taskforce gerufen, die sogenannte Taskforce Zivile Verteidigung des Landes Schleswig-Holstein. Auch darüber werden wir, glaube ich, gleich noch sprechen. Und der dritte Punkt ist, wir beraten unsere Mitgliedsunternehmen, wir geben Dienstleistungen an sie. Das sind im Wesentlichen Beratungen. Und wenn ich von einer veränderten Sicherheitslage spreche, dann bedeutet das natürlich auch, wir haben das beobachtet, dass Unternehmen selbst auch bedroht, ausspioniert oder gar attackiert werden über Cyberangriffe. Da können wir auch mit Beratungsangeboten sensibilisieren und auch darüber werden wir, glaube ich, sprechen.
Dann lass uns darüber eines dieser Themen sprechen, gerne mit dem Letztgenannten. Wie präsent ist das Thema Sicherheit in den Unternehmen, mit dem die IHK regelmäßig im Austausch ist? Wie präsent ist es da in 2025?
Am liebsten natürlich gar nicht. Keiner möchte das haben. Dass da irgendeine Bedrohung ist, dass es einen Cyberangriff gibt oder auch physische Angriffe. Aber es ist nun mal leider heutzutage an der Tagesordnung. Wir haben das hier durch die Medien gehört in Brunsbüttel, dass Drohnen über das Industriegebiet geflogen sind, die nicht rein ziviler Natur waren. Im Übrigen hier ganz um die Ecke in Kiel über dem UKSH auch. Über militärischen Einrichtungen auch und dass Unternehmen, sagen wir mal, staatlich gesteuerten Cyberangriffen ausgesetzt sind, das erleben wir ja nun leider schon etwas länger. Also die Bedrohung ist leider präsent und jeden Tag spürbar.
Und ich denke, das eint uns, dass wir im Grunde genommen die gleiche Bedrohung haben. Natürlich schauen wir als Militärs nochmal anders auf eine militärische Bedrohungslage. Ich glaube, die wesentliche Botschaft, die wir heute in die Gesellschaft senden müssen, ist die Tatsache, dass wir uns nicht im Krieg befinden, Gott sei Dank. Wir befinden uns aber eben leider auch nicht mehr im Frieden. Was bedeutet das im Grunde genommen? Genau das, was Herr Ibsen sagt. Wir sind Zeuge, um nicht zu sagen, nahezu Opfer einer nicht-linearen Kriegsführung von Seiten Russlands im Wesentlichen. Und da ist natürlich gerade das Thema hybride Kriegsführung, Sabotage, Spionage eine Vorgehensweise, unter der wir alle zu leiden haben und das eint uns im Grunde genommen in der Bedrohungsanalyse.
Und wie kann das Landeskommando da unterstützen, dass sich Unternehmen aus der Region besser vorbereiten können auf mögliche Spionageangriffe, auf mögliche Cyberattacken?
Na, im Wesentlichen nehmen wir diese Aufgabe wahr, indem wir kommunizieren, indem wir sensibilisieren und indem wir ja die Bedrohungslage nochmal deutlich machen. Ich bin mir relativ sicher, bei all den Gesprächen, Podiumsdiskussionen, die ich sowohl in der IHK, im Unternehmerverband Nord, zuletzt letzte Woche auch noch in der Handwerkskammer in Flensburg führe, dass sich die Unternehmen der Bedrohungssituation bewusst sind. Die Behörden im Übrigen ja auch, denn gerade was beispielsweise Hackerangriffe angeht, waren sie ja schon mittlerweile selber betroffen. Wir sind im Grunde genommen diejenigen, die die Bescheidwisser vermitteln. Denn unser Auftrag ist es an und für sich nicht. Und da kommen wir aber mit der IHK zusammen, weil ja da auch viele Aktivitäten und Maßnahmen schon aufgesetzt werden in die Richtung.
Herr Skammer, Sie sagten gerade richtigerweise, Sie erleben das, dass die Unternehmen sensibilisiert sind, wenn sie bei welchem Format auch immer auftreten. Ich glaube, das war aber noch nicht immer so und es ist in anderen Bereichen leider auch immer noch nicht so. Also wenn Sie in die IHK kommen oder zur Handwerkskammer oder wo auch immer, kommen Sie in der Regel in Uniform, wie heute auch. Vielleicht nicht im Flecktarn, sondern dann in der Ausgehuniform. Und dann ist den Menschen schon klar, hier ist irgendwie was anderes als in den letzten 30 Jahren. Also ihren Vorgänger oder ihre Vorgänger haben wir nicht so häufig zu solchen Veranstaltungen für die Sensibilisierung eingeladen. Das zeigt schon mal, dass die Menschen, die zu diesen Veranstaltungen kommen, irgendwie vorsensibilisiert sind. Wenn man mal in die breite Gesellschaft guckt, befürchte ich, dass noch nicht jeder verstanden hat, dass da eine Bedrohung ist. Sie haben die Bedrohung eben namentlich genannt mit Russland. Und wenn ich noch eine kleine Anekdote bringen darf, lieber Tore. Ich durfte vor 3 Wochen mit dem Ministerpräsidenten, einigen Ministern und einer Wirtschaftsdelegation in Finnland und Estland sein. Und ich bin früher schon vor allen Dingen auch in Estland gewesen und hatte von Estland erwartet, dass das Thema Bedrohung durch Russland und Wachsamkeit permanent da ist. Estland ist ja nun wirklich ein sehr kleines Land und hat eine unmittelbare Grenze zu Russland. Da muss man einfach wachsam sein. Aber eigentlich noch beeindruckter war ich von den Finnen, wie sehr die dieses Thema Bedrohung in allen Teilen der Gesellschaft realisiert haben. Nachvollziehbar ist das mit ihrer 1300 Kilometer langen Grenze und der blutigen Geschichte, die es mit Russland gab. Aber dort ist es wirklich in jedem Gespräch präsent und hat mir zunächst etwas Angst gemacht, Sorgen gemacht, wie dicht man hier an einer möglichen, naja, also wie dicht man an dieser Bedrohungslage ist. Man kann ihr ja begegnen. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Auf der anderen Seite hat es mich dann auch wieder beruhigt, um zu sehen, wenn ich gesehen habe, wie wachsam, aber gleichzeitig unaufgeregt eine Gesellschaft damit umgehen kann, wenn sie vorbereitet ist. Und ich glaube, das ist das, woraufhin wir arbeiten müssen, vorbereitet sein. Dann können wir auch etwas ruhiger sein.
Ist das eine Erwartungshaltung, Herr Skammel, die Sie auch an die Wirtschaft haben, dass die Wirtschaft vorbereitet ist? Was sind Ihre Erwartungshaltungen an Wirtschaftstreibende hier?
Ja, absolut. In der Tat geht es bei all dem, wo ich mich selbst in die Pflicht nehme, aber auch meine Mitarbeiter in die Pflicht nehme, die in der Fläche unterwegs sind, um diesen Appell vorbereitet zu sein, sich tatsächlich dessen bewusst zu werden, in welcher Welt wir leben. Und Herr Ebsen hat ja völlig recht, dass die Mentalität in Finnland eine andere ist, sich mit dieser unmittelbaren Bedrohung auseinanderzusetzen. Wir haben das jahrelang aus unseren Erfahrungen schlicht und ergreifend aus unseren Köpfen weggeschoben. Und das können wir uns heute nicht mehr erlauben. Und die sicherheitspolitische Situation hat sich dramatisch geändert. Und das müssen wir einfach uns dessen bewusst werden, dass wir uns über Dinge Gedanken machen müssen, die wir letzten Endes aus gutem Grund, weil wir gemeinsam der Meinung waren, dass wir ein partnerschaftliches Verhältnis zu Russland entwickelt haben, dass wir bestimmte Dinge nicht mehr brauchen. Leider hat uns die heutige Situation eines Besseren belehrt.
Denn mal gerne Butter bei die Fische. Was heißt das? Was ist Ihre Erwartung an die Wirtschaft? Was heißt, Sie sollen vorbereitet sein? Ja, ich bin jetzt vorbereitet, aber das reicht ja nicht. Was heißt das ganz konkret?
Als erstes heißt es natürlich mal, die unternehmerische Verantwortung übernehmen, sprich Führung sicherstellen. Wie jeder Chef, jeder Kommandeur geht es darum, ich muss die Lage erfassen, in der sich mein Unternehmen befindet und muss es bewerten. Ich muss unternehmensinterne Vorbereitung treffen. Ich muss einen Plan haben, einen Plan A, einen Plan B. Was passiert denn mit meinem Unternehmen, wenn wir eine krisenhafte Entwicklung haben? Natürlich, wenn ich eine Bedrohungslage habe, muss ich die Standortsicherheit meines Unternehmens prüfen und vielleicht auch sehen, muss ich Werkschutz, muss ich Objektschutz, muss ich technische Maßnahmen ergreifen, wie ich mein Unternehmen vor Spionage, vor Sabotage denn schützen kann. Das heißt, der Blick in meine betriebsinterne Infrastruktur gehört im Grunde genommen zum Daily Business eines heutigen Unternehmensführers. Wenn ich wegschaue oder wenn ich mal den Blick etwas außerhalb richte des Unternehmens, kann ich natürlich auch nur produzieren, wenn ich entsprechende Materialien habe. Sprich, Lieferketten müssen sichergestellt sein. Ich muss mir Gedanken machen, wo bekomme ich denn womöglich meine Materialien, wenn eine krisenhafte Entwicklung mir einen Lieferanten im Grunde genommen, wenn ich sagen, ausschaltet, wenn die Lieferung von meinem Stammlieferanten eben nicht mehr möglich ist. Und was, glaube ich, auch noch sehr, sehr wichtig ist, und da sind wir wieder beim Thema Kommunikation, die ich sowohl in der Gesellschaft brauche, ich brauche auch diese Kommunikation im Unternehmen. Worüber denke ich nach? Was bedeutet das für uns alle und auch für jeden Einzelnen in meinem Unternehmen?
Und wenn ich jetzt mal diesen Check mache, ich blicke in mein Unternehmen und stelle fest, gut präpariert, gut aufgestellt, resilient bin ich nicht so wirklich. Was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Wie mache ich da weiter? An wen darf ich mich da wenden?
Das ist zum Beispiel etwas, wo wir als IHKs gerne auch beraten. Wir haben der Oberst hat gerade eine Liste aufgeführt, die aus der IHK-Organisation stammt, diese Checkliste, was muss ich eigentlich alles denken? Und wir werden in Kürze auch einen Online-Resilienz-Check, einen Resilienz-Check online stellen, der gleichzeitig auch ausspuckt, wo ich nacharbeiten muss, je nachdem, wie ich die Fragen beantworte. Es dauert 15 Minuten, den durchzugehen. Wenn man vorbereitet ist, gebe ich zu. Ich habe das schon mal ich bin ja selbst auch Dienststellenleiter und habe geguckt, bin ich als IHK eigentlich auch resilient? Und ja, auch wir haben noch Schwachstellen, an denen wir arbeiten müssen. Aber dieser Check spuckt ziemlich genau aus, wo man nacharbeiten muss. Das hört sich jetzt alles so sehr dramatisch und nach, Horst, ich sag das mal, nach Kriegsfall an. Aber das kann ja auch in dieser unterschwelligen Phase schon alles passieren. Also denken wir daran, wie der Tanker damals im Suezkanal quer gestanden hat und plötzlich Lieferketten unterbrochen waren. Das war vermutlich kein Sabotageakt, aber so etwas kann natürlich gezielt herbeigeführt werden. Und dann sind all diese Punkte des Checks schon relevant. Also insofern vorbereitet sein in jede Situation. Man muss noch gar nicht mal vom Schlimmsten ausgehen.
Ja, da bin ich absolut dabei. Letzten Endes, wenn wir an die Corona-Krise denken.
Genau.
Oder sowas. Dann haben wir uns Gedanken über die gleichen Dinge gemacht und über die Notwendigkeiten. Und ich glaube, sich dessen einfach bewusst zu werden, das ist im Wesentlichen unser gemeinsamer Appell.
Bislang war das ja alles ziemlich harmonisch. Jetzt möchte ich gerne über ein paar Spannungsfelder sprechen, die es ja durchaus gibt, was Bundeswehr und Wirtschaft angeht. Das sind häufig Interessenskonflikte. Um leicht da reinzustarten in diesen Interessenkonflikt, wollen wir über die Reservisten-Thematik sprechen. Und Herr Skamel, erstmal zur Einordnung, was ist eigentlich ein Reservist? Weil diese militärischen Begriffe, die haben wir in den letzten Jahren ja gar nicht so präsent gehabt. Mussten wir vielleicht auch nicht, aber meine Generation, ich kann jetzt von mir nur sprechen, Anfang 30, ich weiß gar nicht so richtig, was ein Reservist ist. Was ist das?
Also Reservistinnen und Reservisten sind diejenigen, die im Regelfall in der Vergangenheit eine bestimmte Zeit lang Dienst geleistet haben in den Streitkräften, in der Bundeswehr und die wir mit bestimmten Ausbildungen wieder quasi in die Zivilwelt zurückgeschickt haben. Jeder, der heute aus der Bundeswehr ausscheidet, wird grundbeordert. Das heißt, ihm wird ein Truppenteil zugeordnet, zu dem er im Falle eines Falles wieder einberufen werden wird. Wenn wir beispielsweise über das ganze Thema krisenhafte Entwicklung, Heimatschutz denken, dann sind zukünftig oder ist zukünftig eine Wehrhaftigkeit, eine Abschreckungsfähigkeit Deutschlands nur denkbar mit Reservistinnen und Reservisten. Also sprich mit denen, die standardmäßig nach ihrer aktiven Dienstzeit wieder von Zeit zu Zeit in die Truppe zurückgerufen werden.
Für beispielsweise Übungen.
Für beispielsweise Übungen, aber auch, wenn wir uns jetzt vorstellen, wie könnte sich denn eine Bedrohungssituation entwickeln? Wir gehen im Moment mal davon aus, oder dass sich eine Bedrohungssituation an der Ostflanke entwickelt, also vielleicht im Baltikum oder wie auch immer. Das heißt aber auch, dass wir Truppenverstärkungen haben werden, die über Deutschland in das Baltikum gehen. Sowohl die deutschen Streitkräfte als auch diejenigen der Bündnispartner. Und das heißt, dass wir nicht genügend Kräfte haben werden, hier für den Schutz Deutschlands unmittelbar mit der aktiven Truppe zu sorgen. Das heißt automatisch auch, wir würden dann im Falle einer krisenhaften Entwicklung bis hin zum Spannungsfall Reservistinnen und Reservisten wieder einberufen, die hier im Grunde genommen zuständig wären für den Objektschutz im Sinne des Heimatschutzes. Und von daher ist auch der Weg zum Wehrdienst, den wir natürlich gerade auch diskutieren und wo die entsprechenden Entscheidungen getroffen wurden, der wichtige. Denn wir brauchen Reservistinnen und Reservisten ausgebildet in einer aktiven Phase ihres neuen Wehrdienstes, um im Grunde genommen unsere Abwehrbereitschaft darzustellen.
Björn, nun sagt ein Unternehmer, eine Unternehmerin, schön und gut, aber ich brauche dich hier. Ich brauche dich hier in der Halle, ich brauche dich hier am Arbeitsplatz, ich brauche dich auf der Baustelle. Und Oberst Skarmel kommt dann, ja, ist aber nicht. Welche Rechte, welche Pflichten hat letztendlich ein Unternehmen, wenn ein Reservist, eine Reservistin angefordert wird?
Ja, hier hat sich die Rechtslage in Schleswig-Holstein kürzlich verändert, dass die Landesregierung und vor allen Dingen das Parlament haben ein neues Gesetz verabschiedet, das da sagt, dass die Freistellungsverpflichtung dass es jetzt eine Freistellungsverpflichtung für die Arbeitgeber gibt zur Unterstützung der Bundeswehr. Reservistinnen und Reservisten sollen sowohl für Dienstleistungen als auch für dienstliche Veranstaltungen, wie im Weiterbildungsgesetz bereits für andere Weiterbildung vorgesehen, bis zu 5 Tage je Kalenderjahr für die Bundeswehr zur Verfügung stehen können. Man kann das verblocken über 2 Jahre. Man kann es verblocken mit anderen Weiterbildungsangeboten, sodass man dass ein Arbeitgeber innerhalb von 2 Jahren maximal 15 Tage auf einen Mitarbeiter verzichten müsste. Das ist schwierig zu organisieren, aber die gute Nachricht bei der ganzen Sache ist, Lohnfortzahlung und Zahlung für zur gesetzlichen Krankenversicherung übernimmt die Bundeswehr in dem Fall.
Nichtsdestotrotz fehlt vor Ort eine Person. Und wenn ich jetzt an einen Bewerbungsprozess denke, bin ich verpflichtet, als Bewerber, als Bewerberin anzugeben, dass ich Reservistin, dass ich Reservist bin?
Nein, das ist kein Bewerber, keine Bewerberin.
Würde mich aber interessieren,
ja,
als Arbeitgeber.
Genau,
das muss ich möglicherweise 15 Tage in 2 Jahren auf dich verzichten.
Oberst Skarmel hat vorhin die Checkliste vorgestellt, was Unternehmen im Krisenfall alles unternehmen sollten, also intern unternehmen sollten. Und dazu gehört auch das Thema Personalplanung. Also es ist gut für einen Chef, eine Chefin zu wissen, welche Verpflichtungen meinem Mitarbeiter möglicherweise eingegangen sind. Sind sie in Blaulichtorganisationen tätig, da ist das ja das Gleiche, dann können die auch angefordert werden, aber gleichermaßen eben auch für Wehrübungen eingezogen werden. Aber es besteht keine Verpflichtung des Arbeitnehmers, dazu etwas zu sagen.
Da gehört natürlich auch ein partnerschaftlicher Umgang zwischen der Bundeswehr und den Unternehmen dazu.
Wird der gepflegt?
Also erstmal zwischen uns natürlich sowieso, das merken Sie ja schon an
Unbedingt.
Diesem Podcast,
ja.
Aber ich glaube, das ist schon die Herausforderung, dass wenn wir dort zunehmend Bedarf haben, dass wir tatsächlich langfristig eben planen, dass ein Unternehmen sich darauf einstellen kann, denn die Herausforderungen liegen auf der Hand, genauso wie sie Herr Ebsen ja dargestellt hat, und gerade kleine und mittelständische Unternehmen, wenn da der entsprechende Geselle fehlt auf dem Bau oder an der Maschine, dann ist das klar. Und von daher nochmal gehört natürlich eine rechtzeitige Planung dazu. Da müssen wir uns auch als Bundeswehr in die Pflicht nehmen.
Ja, und das Thema Reservisten ist ja nur eines, wenn jetzt die Wehrpflicht tatsächlich kommt. Zunächst ja mal auf Basis der Freiwilligkeit, wobei ich persönlich glaube, dass das nicht ausreichen wird. Und die Wehrpflicht für eine größere Personengruppe, vielleicht auch für Frauen dann kommt, dann wiegt das natürlich umso schwerer für die Arbeitgeber, denn dann werden die jungen Menschen nach der Schule sich entscheiden müssen, gehe ich zum Bundeswehr oder vielleicht fordert die Bundeswehr sie sogar an. Und verdient richtig gutes Geld im Vergleich zu einer Ausbildungsvergütung. Ja, das ist tatsächlich so. Also da, glaube ich, wird die Spannung oder sagen wir mal der Interessenskonflikt noch etwas größer. Auf der anderen Seite, Oberst Gammel, das können Sie wahrscheinlich besser sagen als ich aus der Erfahrung heraus. Ich kann das immer nur anekdotisch sagen. Unternehmer, die ehemalige Soldaten beschäftigen, sagen also, die fangen bei uns mit einer anderen Vorprägung an als Menschen, die direkt von der Schule kommen. Die haben schon vom Leben was gesehen.
Ja, nun habe ich natürlich 40 Dienstjahre auf dem Buckel, war auch einmal 3 Jahre lang Kompaniechef einer Ausbildungskompanie zu Zeiten der Wehrpflicht. Und Wehrpflicht noch einmal was anderes als jetzt der neue Wehrdienst, mit dem wir jetzt starten. Im Übrigen, meine persönliche Auffassung geht in die gleiche Richtung wie Herr Ibsen. Ich glaube, das ist ein guter Start, der uns jetzt wieder in die Wehrpflicht bringt. Ob es ausreichen wird, ich tendiere zur gleichen Auffassung wie Herr Ibsen als persönliche Meinung. Also nichtsdestotrotz, ich glaube, die Erfahrung ist schon so, dass wir die jungen Männer dann anders entwickelt in die Unternehmen bekommen werden.
Unternehmen wollen. Und ich kann mir durchaus vorstellen, weil auch die Bundeswehr wirbt um Arbeitskräfte, um Fachkräfte, dass die Bundeswehr nicht alles dafür geben wird, dass die Wehrdienstleistenden zurück in die Privatwirtschaft gehen, oder?
Natürlich stehen wir da in einer Konkurrenzsituation und es ist klar, dass wir, ich sag mal so, einen dicken Daumen von denjenigen, die den neuen Wehrdienst bei uns ableisten, wären wir schon so bei einer Zielquote von 20%, die über den Wehrdienst hinaus SAZ werden oder sich vielleicht auch im Laufe ihrer Karriere dann zum Berufssoldaten entscheiden. Da stehen wir völlig klar in einer Konkurrenzsituation. Aber ich glaube, heute, wie auch schon in der Vergangenheit, ist es dann erforderlich, dass wir auch über gegenseitig verwertbare Qualifikationen denken. Beginnen wir beispielhaft mit dem Führerschein, der heute schon eine ganze Stange Geld kostet, der aber mit ein Attraktor ist, beispielsweise für den neuen Wehrdienst. Für den einen oder anderen, der wird im Rahmen des Wehrdienstes dann eben mit einem Führerschein kommen.
Ja, ganz genau. 20%, sagen Sie, ist so die Zielquote, die erreicht werden soll. Das heißt aber auch 80% gehen wieder zurück in den Arbeitsmarkt oder steigen in den Arbeitsmarkt ein und möglicherweise mit einer Qualifikation, die sie ohne die Bundeswehrzeit nicht gehabt hätten. Führerschein, das war auch damals, wir Älteren, Herr Skammel, erinnern uns, war auch damals das Attraktive bei der Bundeswehr. Aber man kann natürlich auch über andere Dinge nachdenken. Das wird nicht in jedem Fall ein vollwertiger Ausbildungsberuf sein, aber zumindest kann man drüber nachdenken, ob man sowas nicht als Teilqualifikation einer Ausbildung anerkennt. Ich selbst beispielsweise als Wehrdienstleistender habe Ausbildung ist das falsche Wort, ein ATN, was ist die Abkürzung noch?
Allgemeiner Ausbildungs- und Tätigkeitsnummer, so hieß es mal.
Eine Ausbildungstätigkeitsnummer als Betriebsstoff. Genau, ich habe eine ATN als Betriebsstoffspezialist erhalten. Also ich hätte, wenn ich dann irgendwie mal in einer Tankstelle hätte arbeiten wollen, hätte ich mir möglicherweise Dinge anrechnen lassen können, die ich bei der Bundeswehr gelernt habe. Aber das ist jetzt ein sehr extremes Beispiel. Aber so gibt es jede Menge Berufe, bei denen ich glaube, dass man sich Teilqualifikationen anrechnen kann für den zivilen Beruf.
Also je länger die Dienstzeit ist, desto eher besteht natürlich die Möglichkeit einer Zertifizierung. Was das im Einzelnen sein wird, das wird sich mit Sicherheit auch weiterentwickeln.
Also ich höre raus, Björn, du bist auch Reservist.
Ja, ich glaube, Reservist ist man bis 65, es sei denn...
Das wäre mal die Frage. Fällt man da irgendwann mal raus?
Ich glaube, Herr Ibsen unterliegt der Wehrüberwachung.
Ja, genau.
So rum müssen wir es, glaube ich, sagen.
Aber wo ist da die Altersgrenze als Reservist?
65.
Als Reservist.
65 in der
65.
Tat.
Für Mannschaftsdienst gerade, ne?
Ja, aber so als Hauptgeschäftsführer ist man ja schon ein kleiner Kommandeur, also müssen wir mal gucken, wo wir Herrn Ibsen zukünftig
einsetzen. Nee, ich bin Obergefreiter der Reserve.
Ja, da müssen wir nochmal gucken, was wir daraus machen.
Dann lass uns mal von der humanen Konkurrenzsituation auf die Flächenkonkurrenzsituation blicken. Und vielleicht auch mit einem Beispiel aus der Praxis. Wir befinden uns hier in Kiel, kurz zur Einordnung. Flächen sind in Deutschland überschaubar, interessante Flächen, am Wasser gelegene Flächen. Und da kämpfen, wenn wir im militärischen Jargon bleiben wollen, Unternehmen aus der Privatwirtschaft, da kämpfen militärische Unternehmen, Institutionen drum. Wer darf wo agieren? Können Sie uns da mal eine kleine Einordnung geben, Herr Skamel?
Ja, vielleicht muss man erstmal sagen, es sind ja grundsätzlich erstmal keine Bundeswehrflächen, sondern es sind Flächen, die im Besitz des Bundes sind. Und diese Flächen werden verwaltet von der Bundesimmobilienanstalt. Und genau vor einigen Wochen hat die Bundesimmobilienanstalt für 200 Liegenschaften quer durch Deutschland gesagt, vorne halt, wie man es mal militärisch sagen würde. Wir machen erstmal einen Orientierungshalt zum Thema Vermarktung, Konversion von Flächen und Geländen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was brauchen wir bei dem geplanten Aufwuchs der Streitkräfte denn selber noch als Flächen? Ich habe selber hier in Schleswig-Holstein die Informationsschreiben an die Landräte, an die Bürgermeister geschickt, die im Grunde genommen, so wie ich es gerade formuliert habe, sagt, vorne halt, diese Fläche steht jetzt erstmal nicht mehr zur Verfügung. Ich sehe natürlich auch, dass wir jetzt die nächsten Schritte möglichst schnell gehen müssen. Jawohl, wir müssen eine Lagefeststellung machen, welche Flächen wollen wir zukünftig behalten. Und wenn wir die Anzahl der Köpfe der Soldatinnen und Soldaten der Streitkräfte erhöhen, dann geht es ja nicht um die Zahl der Köpfe, sondern am Ende aller Tage geht es um Fähigkeiten, die diese Bundeswehr, die diese Streitkräfte zukünftig brauchen. Und diese Fähigkeiten müssen in Liegenschaften und zukünftigen Kasernen stationiert werden. Und das wird eine gewisse Zeit lang dauern. Und bevor Sie die Frage stellen, ich kann Ihnen leider nicht sagen, wie lange es dauert.
Das würde ich auch gar nicht fragen.
Das ist sehr nett.
Aber nichtsdestotrotz, Björn, wie nimmst du diese Konkurrenzsituation um Flächen wahr, beziehungsweise die IHK?
Ja, die ist zweifellos da. Das Thema Flächen für die Wirtschaft bereitzustellen ist unabhängig von dem Thema äußere Sicherheit ja schon lange ein Thema der IHKs. Wir fordern die Kommunen immer wieder auf, Gewerbeflächen auszuweisen, nicht nur für Neuansiedlungen, sondern auch für die Erweiterung bestehender Unternehmen. Denn wir haben schlicht zu wenig Flächen für Unternehmen, für die Wirtschaft. Zumindest hier in Schleswig-Holstein, darüber kann ich nur sprechen. Gleichwohl ist die Wirtschaft meines Erachtens sehr wohl bereit, Verantwortung zu übernehmen, auch in diesem Bereich. Ein ganz prominentes Beispiel, wo es um Bundeswehr oder ehemalige Bundeswehrflächen geht, die jetzt wieder der Bundeswehr zugeführt werden sollen, ist ja hier um die Ecke, einmal über den Kanal rüber in Holtenau, das ehemalige MFG-5-Gelände. Und meine Kollegen aus der IHK Kiel, sagen wir das Ehrenamt aus der IHK Kiel, also die Unternehmer selbst, haben sich ja gerade dafür ausgesprochen, mit überwältigender Mehrheit in der Vollversammlung der IHK zu Kiel, diese Flächen der Bundeswehr wieder zur Verfügung zu stellen, obwohl es eigentlich ein ideales Gewerbegebiet mit trimodalem Anschluss gewesen wäre. Es gibt einen Hafen, es gibt eine Schiene, es gibt eine Bundesstraße in der Nähe. Und trotzdem hat die Wirtschaft gesagt, nee, das ist wichtig, dass die Bundeswehr das übernimmt.
Warum?
Weil das Thema Landesverteidigung und Sicherheit natürlich über anderen Dingen steht, über Eigeninteressen. Und auf der anderen Seite kann die Bundeswehr natürlich auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor sein. Das kennen wir auch, wir Älteren, die in den 80er, 90er, 70er Jahren gelebt haben, auch. Viele Bundeswehrangehörige haben sich dann auch in kleineren Gemeinden angesiedelt, haben dort Häuser gebaut und sind dort heimisch geworden. Das war schon ein Schub für die kleinen Gemeinden. Und heute geht es natürlich dann um die Ansiedlung von, sagen wir mal, mindestens Dual-Use-Unternehmen, die Bundeswehr dann auch versorgen können.
Dann lass uns abschließend gerne über Chancen sprechen. Du hast jetzt schon einige angerissen. Björn, ich gebe das Wort einmal an unseren Hausherrn weiter. Herr Skamel, welche Chancen sehen Sie für Schleswig-Holstein, für die Konjunktur auch in Schleswig-Holstein durch die veränderte Sicherheitslage, die wir haben?
Also machen wir es mal als erstes fest, vielleicht am Thema Infrastruktur, die immer im ganzen Land oder in der ganzen Bundesrepublik natürlich ein Diskussionsthema ist. Wenn wir gerade über Liegenschaften gesprochen haben, über neuen Wehrdienst gesprochen haben, dann brauchen wir Infrastruktur, dann muss Infrastruktur gebaut werden. Da sind natürlich viele Gewerke, die aus meiner Sicht eine Chance haben, teilzuhaben an diesen Bauplanungen und Umsetzungen. Aber Auch das ist der Bedrohungssituation geschuldet. Wir haben einen Fokus auf die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie. Und auch dieser Industriezweig, gerade der Rüstungsindustrie, ist natürlich in Schleswig-Holstein reichlich vertreten, mit großen, namhaften Unternehmen, aber nicht nur das, sondern auch mit kleinen Start-ups, mit Ideenschmieden. Und dies alles zusammenzufassen, das ist, glaube ich, wirklich was, was wir derzeit tun müssen, und da sind wir auf einem guten Weg.
Ja, das ist richtig. Herr Skammel spricht, glaube ich, gerade den Tech-Hub SVI Nord an, hört sich kompliziert an. Dahinter verbirgt sich aber die Idee eines Netzwerks von Unternehmen, die im Bereich der Wehrtechnik, speziell auf den maritimen Fokus hier gerichtet, zusammenarbeiten könnten, gemeinsam mit der Wissenschaft, die hier im Norden auch großes Interesse zeigt. Und daraus können Innovationen entstehen, und ich bin sicher, da werden auch Innovationen daraus entstehen.
Ich glaube, das ist wirklich eine große Chance, weil wir wirklich große Innovation oder schnelle Innovationszyklen brauchen. Und da ist wiederum das Netzwerken genau das, was wir brauchen. Auch der Minister hat klar angegeben bei der letzten Bundeswehrtagung Ende November, wo sein Fokus liegt. Und der liegt beispielsweise auch darin, dass er mehr Mittel für Forschung und Entwicklung bereitstellen will. Es gibt auch immer wieder die Kritik an unseren Planungs- und Beschaffungsprozessen. Auch diese sind nochmal im Fokus des Ministers, und ich setze da große Hoffnung drauf, dass wir nach vorne kommen damit.
Ich glaube, das ist auch deswegen wichtig, weil gerade für Startups der Kunde Bundeswehr schwer zu erreichen ist. Das Beschaffungswesen der Bundeswehr, da wurde viel drüber gesagt. Es muss zweifellos vereinfacht werden, aber eins ist natürlich wichtig. Es gibt Qualitätsstandards, es gibt NATO-Qualitätsstandards, und als kleines Start-up diese Standards leicht zu erreichen, ist schwierig. Da ist es vielleicht schlauer, sich zum Teil einer Lieferkette von einem bestehenden Unternehmen zu machen, was bereits mit der Bundeswehr zusammenarbeitet. Auch deswegen ist dieser Tech-Hub SVI Nord wichtig.
Und auch da eben den Bescheidwisser zu kennen. Wenn ich eine Frage habe, dann haben wir jetzt einmal mit dem Tech-Hub SVI bei der WTSH die Chance, an einen Netzwerker ranzukommen. Aber ich biete das natürlich auch immer an für meine Dienststelle. Nehmen Sie Verbindung zu uns auf. Wir haben vielleicht nicht sofort den richtigen Ansprechpartner für Sie, aber wir haben die Netzwerke, und da sehen wir uns natürlich auch als Dienstleister für die Unternehmen.
Hier noch ein kleiner Praxistipp. Es gibt eine Online-Plattform svi-connect.com. Dort besteht die Möglichkeit, sich zu registrieren und Teil dieses Netzwerks zu werden.
Abschließend eine Frage an Sie, Herr Skammel. Wir kennen wahrscheinlich alle Kommunen, Dörfer, Städte, die in den 70er, 80er, 90er, vielleicht auch in den Nullerjahren prosperierten, jetzt aber durch den Wegzug tausender Soldatinnen und Soldaten nicht mehr so dastehen, wie sie mal da standen. Viel Leerstand. Besteht für diese Kommunen die Chance, dass das wiederbelebt werden könnte? Weil die Infrastruktur ist ja teilweise noch vorhanden.
Ich will das im Einzelfall nicht ausschließen, habe aber da zu wenig Einblick. Es gibt mit Sicherheit die eine oder andere Liegenschaft, aus guten Gründen auch schon zivil nicht entwickelt wurde, die steht vielleicht auch nicht in unserem Fokus unmittelbar. Es gibt andere Liegenschaften, wenn ich beispielsweise an Bad Segeberg denke und den Lefo-Park, wo es gut gegangen ist. Oder Albersdorf, als ich in Heide stationiert war. Albersdorf ist auch ein Beispiel. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Liegenschaften, wo lange nichts getan wurde und wo man sowohl bei einer zivilen Investition, natürlich mit Blick auf die Flächen, einen spannenden Fokus hat, aber wo wir dann auch schauen müssen, wie viel Geld müssten wir denn in die Hand nehmen, um für eine bestimmte Fähigkeit das zu entwickeln. Wo das hingeht, ich kann es Ihnen leider noch nicht sagen.
Am Ende unserer Folge wünsche ich mir von euch, von Ihnen beiden, nochmal eine kurze Zusammenfassung. Ich habe jetzt schon mal mitgenommen und weiß, dass es das Landeskommando gibt, was es tut, was Sie als Oberst tun. Ich habe mitbekommen, dass es Herausforderungen gibt zwischen Bundeswehr und Wirtschaft, dass es aber auch definitiv Chancen gibt. Für diejenigen, die jetzt uns so lange zugehört haben, die sollen jetzt aber noch einmal eine Zusammenfassung erhalten, was Sie jetzt ganz konkret tun können, um resilienter zu werden, um sich auf einen möglichen Fall vorbereitet und gewappnet zu fühlen. Wer von Ihnen beiden möchte da starten?
Ja, Herr du, ich glaube, das kriegt ihr beide hin, aber.
Ich teile mal ein als Kommandeur. Ja, das ist
sehr gut. Ja, ich glaube, der allerwichtigste Schritt ist, sich erstmal bewusst zu werden, dass das eigene Unternehmen verwundbar sein kann und im Zweifel auch ist. Diese Sensibilisierung ist der allererste Schritt. Und dann muss man anfangen, Daseinsvorsorge zu betreiben. Ich verweise jetzt nochmal auf die Checkliste, die Oberst Gamel aufgeführt hat. Und dazu gehören so Details wie ein Sicherheitsansprechpartner im Unternehmen zu benennen, der im Zweifel auch mit dem Landeskommando, mit den Blaulichtorganisationen sich über Risiken und Angriffe austauschen kann. Das Thema Selbstschutz im Unternehmen, Retten und Bergen in jährlichen Lehrgängen zu wiederholen. Das Rote Kreuz bietet hierzu Lehrgänge an, die kann man sich ins Unternehmen holen. Wenn es zum Thema Sabotage oder Spionage kommt oder man den Verdacht darauf hat, Meldeketten im Unternehmen, je größer das Unternehmen einrichten, je größer das Unternehmen ist, umso wichtiger sind diese Meldeketten. Bei einem 10-Personen-Unternehmen spricht sich das sowieso schnell rum, aber wenn es um 100 oder mehr Mitarbeiter geht, ist das eben nicht so selbstverständlich. Mitarbeiter selbst sollten Meldeverpflichtungen bekommen, wenn sie ungewöhnliche Dinge im Unternehmen beobachten. Gesunde Skepsis walten lassen. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und so schwierig das klingt, auch die Möglichkeit von Innentätern mitdenken. Das ist wichtig.
Ich glaube, es ist wichtig auch zu verstehen, dass man die Verantwortung nicht nur abgeben kann, sondern eigenverantwortlich sein
sollte. Absolut, absolut.
Und muss.
Ja. Genau, genau.
Ich denke auch, das Unternehmen vorzubereiten und einfach eine Art Eventualfallplanung zu machen, dass ich nicht am Ende aller Tage in einer bestimmten Situation wie der Ochs vorm Tor steht, um es mal so platt zu sagen. Wir gehen beim Militär, aber auch in öffentlichen Verwaltungen vor, im Sinne eines Alarmkalenders, nach dem Motto, was passiert, wenn? Dass ich mir im Grunde genommen konzentriert und eben auch Schritt für Schritt Gedanken mache, wenn das, dann das. Und so, dass ich im Grunde genommen eine Bedrohungssituation oder mögliche auch Katastrophen oder Blackout-Planung, dass ich da einfach mir dessen bewusst bin, dass das heute oder morgen passieren kann. Und dass ich dann eben im Sinne einer Eventualfallplanung quasi ein Handbuch in meinem Unternehmen liegen habe, dass ich weiß, den und den muss ich anrufen, da ist meine Telefonliste ist da. Das sind eigentlich alles so Dinge, die ich heute vorbereiten kann.
Toro, du sagtest das Wort Eigenverantwortung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, Eigenverantwortung walten lassen. Unternehmer können das sowieso sehr gut, aber das gilt auch für den ganzen Bereich des Zivilschutzes. Eigenverantwortung ist wichtig. Und hier vielleicht schließt sich so der Kreis zu meiner Anekdote aus Helsinki. Die finnische Regierung stellt Schutzräume für die Bevölkerung bereit, auch ausreichend Schutzräume. Aber diese Schutzräume sind leer. Jeder weiß, dass er sich selbst Wasser und Essen und sonst was mitbringen muss. Eigenverantwortung, ganz wichtig.
Auch da nochmal, da hat gerade das BBK eine neue Broschüre rausgegeben. Also wie kann ich mich auch eine entsprechende Krise vorbereiten? Und nochmal, da müssen wir nicht über eine militärische Krise reden, schon gar nicht mit einem Gewalteinsatz, sondern schlicht und ergreifend, was kann ich tun? Die alte Vorratshaltung mit den Marmeladengläsern der Oma, die haben schon vielleicht logischerweise aus deren Erfahrung, die haben aber heute schon was wieder für sich. Wir sollten einfach mal in unsere Keller oder Hauswirtschaftsräume gucken und uns da einfach Gedanken machen. Und das ist eine ganz normale Frage. Der Haushaltung, das einfach wieder mit auf dem Schirm zu haben.
Je besser wir als Gesellschaft vorbereitet sind, sowohl militärisch als auch im Zivilschutz, umso unwahrscheinlicher ist ja, dass eine Krise eintreten wird. Und darauf sollten wir hinarbeiten.
Und genau das ist eben das, was, glaube ich, ein potenzieller Gegner auch sieht, nach dem Motto, eine Gesellschaft befasst sich damit und schiebt es nicht einfach beiseite. Und das ist auch mein großer Appell, den wir brauchen, sich dessen bewusst zu sein, was sich in unserer Welt tut und dass daraus eine entsprechende Bedrohungssituation für uns entstanden ist.
Und da hat der IHK Flensburg Podcast schon einen Teil zu beigetragen. Deshalb haben wir auch heute über dieses wichtige Thema gesprochen und wir werden jetzt auch nochmal für Sie, für euch besagte Checklisten, über die wir gesprochen haben, vielleicht die ein oder andere Broschüre in den Shownotes, so heißen sie, verlinken, dass man da eben auch nochmal nachschauen kann, dass man auch mal diesen Online-Check machen kann. Wie resilient ist denn eigentlich mein Unternehmen? Und Oberst Gamel, Sie als Hausherr, vielen Dank, dass wir hier bei Ihnen sein durften. Das letzte Wort gehört Ihnen.
Ja, herzlichen Dank, dass es zu Ihrem Besuch gekommen ist. Gerne wieder bei uns irgendwo im Land. Unser Land, unser Auftrag.